Rainer, lies mal vor. Der Frosch mit der Maske.
Kapitel 8. War es nicht Torheit, von dem kommenden Sonntag zu träumen, von dieser Stimme, von diesem Mädchengesicht? Dick hatte Schönere schon bewundert, Stolzere oder solche, aus denen eine launische, fesselnde Seele sprach, aber was ihn bewegte, wenn die Erinnerung diese zarten Züge widerspiegelte, war anderes, war mehr. Noch nie hatte er einen Sonntag so ungeduldig herbeigesehnt. Als er mit einem Lächeln der Erwartung das Tor des Gartenzaunes öffnete, sah er die rundliche Gestalt des philosophischen Johnson in einem Gartenstuhl ausgestreckt. Der Sekretär erhob sich, um ihm mit einem Ausdruck unendlichen Wohlwollens die Hand zu reichen.
»Ray sagte mir, dass Sie kommen würden, Hauptmann Gordon. Er ist mit Fräulein Bennet im Obstgarten und, wie ich aus einem gelegentlichen Blick entnehmen konnte, bekommt er gerade eine Gardinenpredigt.«
»Geht er nicht mehr ins Büro?«, fragte Dick.
»Ich fürchte, es ist für immer aus.«
Johnsons Gesicht wurde traurig.
»Ich selbst musste es ihm sagen. Der Alte hatte es herausgefunden, dass er weggeblieben war und durch irgendein höchst listiges und unterirdisches Nachrichtensystem hatte er erfahren, dass Ray ein unsolides Leben führt. Er ließ einen Buchsachverständigen kommen, um die Bücher nachzusehen, aber die waren, Gott sei Dank, alle in bester Ordnung. Ich bin selber beinahe hinausgeflogen.«
»Wissen Sie vielleicht, wo Maitland wohnt?«, fragte Dick langsam, »und in welcher Umgebung? Besitzt er ein Haus in der Stadt?« Johnson lächelte.
»Ja, gewiss«, sagte er sarkastisch. »Erst vor einem Jahr habe ich entdeckt, wo es liegt, und bis jetzt habe ich es noch keiner Seele gesagt. Der alte Maitland wohnt in einer Gegend, die beinahe ein Elendsquartier zu nennen ist. Er wohnt schlecht, ganz so ärmlich wie ein Arbeitsloser, und dabei besitzt er Millionen. Er lebt mit seiner Schwester. Sie besorgt den Haushalt und hat wohl nicht viel Arbeit damit. Nie habe ich gesehen, dass Maitland auch nur einen Penny für sich ausgab. Er trägt den gleichen Anzug seit dem Tag, an dem ich zu ihm kam. Zum Mittag nimmt er ein Glas Milch und eine 2-Pence-Semmel zu sich und versucht manchmal, mich dahin zu bringen, sie für ihn zu bezahlen.«
»Sagen Sie mir, Herr Johnson, warum der alte Herr Handschuhe im Büro trägt?«
Johnson schüttelte den Kopf. »Das weiß ich nicht. Früher dachte ich, dass es nur geschieht, um die Narbe auf seinem Handrücken zu verdecken. Aber er ist nicht der Mann, der deswegen Handschuhe tragen würde. Seine Arme sind bis zur Schulter hinauf mit Kronen und Ankern und Delfinen tätowiert.«
»Vielleicht auch mit Fröschen?«, fragte Dick.
»Nein, einen Frosch habe ich noch nie an ihm gesehen. Ein Bündel von Schlangen ist auf sein Handgelenk tätowiert, das habe ich gesehen. Mein Gott, Maitland wird doch nicht etwa ein Frosch sein?«
»Das möchte ich selber nur zu gerne wissen«, meinte Dick.
»Ich würde ihn für gemein genug halten, um sogar ein Frosch oder etwas Ähnliches zu sein«, sagte Johnson.
In diesem Augenblick kamen Ray und seine Schwester heran. Ray sah düster drein, und der Anblick Gordons schien ihn nicht heiterer zu stimmen. Ellas Wangen waren gerötet und sie war sehr erregt.
»Hallo, Gordon«, begann Ray ohne Einleitung. »Sie sind es wohl gewesen, der meiner Schwester Geschichten über mich zugetragen hat, und Sie haben Elk beauftragt, mich auszuspionieren. Ich weiß es, denn ich habe Elk gerade dabei getroffen, wie er...«
»Ray, du darfst so nicht zu Hauptmann Gordon sprechen«, unterbrach ihn seine Schwester. »Er hat nie etwas Nachteiliges über dich erzählt. Was ich weiß, habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und dann scheinst du zu vergessen, dass Herr Gordon Papas Gast ist.« »Jeder Mann macht solches Aufsehen, meinetwegen«, brummte Ray. »Sogar der alte Johnson.«
Er schlug dem Philosophen auf die Schulter.
»Man hat wohl seine Sorgen mit Ihnen, mein Junge«, sagte Philo.
Die Situation entspannte sich erst, als John Bennet mit der Kamera auf dem Rücken den roten Gartenweg heraufkam.
»Ach, Herr Johnson, ich muss mich vielmals bei Ihnen entschuldigen, weil ich den Tag Ihres Besuches bei uns so oft verschieben musste. Aber ich freue mich unendlich, Sie hier zu sehen. Wie ist man bei Ihnen im Büro mit Ray zufrieden?«
Johnson warf einen hilflosen und ausdrucksvollen Blick auf Gordon.
»Oh, so ziemlich, Herr Bennet«, stotterte er.
Ein Gefühl des Unbehagens überkam Dick, als er begriff, dass Herr Bennet nichts von dem neuen Beruf seines Sohnes erfahren durfte. Auch Johnson schien diese Tatsache mit Missvergnügen zu erfüllen, und nachdem in etwas gedrückter Stimmung verbrachten Mittagessen, als die beiden im Garten alleine waren, schüttete der ehrenwerte Mann Dick sein Herz aus.
»Ich schäme mich, weil ich den alten Bennet betrüge. Ray hätte es ihm sagen müssen.«
Dick vermochte nur, ihm beizupflichten. Des jungen Mannes zornige Selbstsicherheit irritierte ihn, und es war niederdrückend für ihn, dieser plötzlichen und unverhüllten Feindschaft, die Ellas Bruder ihm entgegenbrachte, zu begegnen. Und er entdeckte auch, dass der rundliche Herr Johnson, genau wie er selbst, von ganzem Herzen in das Mädchen verliebt war. In ihrer Gegenwart war Johnson nervös und zerstreut. Er schien unglücklich, wenn sie fortging, und noch viel unglücklicher, als Dick später ihren Arm nahm und sie in den Rosengarten führte, der hinter dem Haus lag.
»Ich weiß nicht, was dieser Mensch hier zu suchen hat«, sagte Ray wild, als die beiden verschwunden waren. »Er gehört nicht zu unserer Klasse und er hasst mich.«
»Ich kann mir nicht denken, dass er sie hasst, Ray«, sagte Johnson und erwachte aus seinem unglücklichen Brüten. »Er ist doch ein liebenswürdiger Mensch.«
»Unsinn«, sagte der andere verächtlich. »Er ist ein Snob. Er ist vor allem ein Polizeimann und ich hasse diese Spitzel. Sie können mir glauben, dass er sich hoch erhaben über das dünkt. Aber ich bin ebenso viel wie er und ich wette, dass ich viel mehr Geld verdiene als er.«
»Geld ist nicht alles«, sagte Johnson mürrisch. »Mit welcher Arbeit sind Sie denn jetzt eigentlich beschäftigt, Ray?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen«, antwortete Ray geheimnisvoll. »Ich konnte es auch Ella nicht sagen, obgleich sie stundenlang Verhöre mit mir angestellt hat. Es gibt eben Geheimnisse, über die man als Geschäftsmann nicht sprechen kann.«
Herr Johnson schwieg. Er dachte an Ella. In der Abgeschlossenheit des Rosengartens erzählte Ella Gordon von ihren Befürchtungen.
»Ich fühle, dass Vater alles erraten hat. Er war fast die ganze letzte Nacht aus. Ich blieb wach, bis er zurückkam, und er war entsetzlich blass. Er hat mir erzählt, dass er die ganze Zeit umhergewandert ist, und nach dem Schmutz auf seinen Stiefeln zu schließen, muss es wohl wahr sein.«
»Wenn ich auch nur wenig über Herrn Bennet weiß«, sagte Dick, »so glaube ich doch nicht, dass er der Mann ist, der schweigend dulden würde, wo es sich um ihren Bruder handelt. Ich könnte mir eher einen höchst unliebsamen Auftritt vorstellen. Warum ist Ihr Bruder so unfreundlich gegen mich?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich weiß nicht. Ray ist plötzlich ganz verändert. Das neue Leben richtet ihn zugrunde. Warum hat er denn nur einen falschen Namen angenommen, wenn er einem ehrlichen Beruf nachgeht?«
Sie hatte aufgehört, ihn mit Herr Gordon anzusprechen. Der Kompromiss, ihn nicht bei seinem Namen zu nennen, machte Dick jubeln, denn er erkannte wohl, dass es ein Kompromiss war. Der Tag war warm und der Himmel wolkenlos. Ella servierte den Tee auf dem Rasenplatz, und sie fand in Johnson und Dick zwei eifrige Helfer. Die Haltung des Jungen blieb weiter feindlich, und nach ein paar flüchtigen Versuchen, ihn umzustimmen, gab Dick es auf. Auch die Gegenwart des Vaters, der den Nachmittag hindurch der Gesellschaft ferngeblieben war, brachte noch keine Wendung zum Besseren.
»Das Schlimmste an dem Beruf eines Staatsanwalts ist wohl«,
warf er in die mühsame Unterhaltung bei Tisch ein, »dass er diesen Beruf nie abzustreifen vermag.
Vermutlich vermerken auch Sie die belanglosesten Gespräche für später in Ihrem Gedächtnis.«
Dick legte gemächlich ein dünnes Butterbrot zusammen, bevor er antwortete. »Ich habe sicherlich ein gutes Gedächtnis. Es hilft mir auch, mich in schwierigen und unangenehmen Situationen ruhig zu verhalten.« Plötzlich wendet Ray sich um.
»Seht nur«,
rief er triumphierend,
»dort steht das Oberhaupt seiner Spione, sein getreuer Elk.«
Dick war verblüfft. Er hatte Elk auf einer neuen Froschspur verlassen, der jener nach dem Norden zu folgen im Begriff war. Und nun stand Elk hier, die Hände um die Stäbe des Gartentors gelegt, das Kinn auf die Brust gesenkt und blickte über seine Augengläser hinweg traurig nach der Gruppe.
»Darf ich hereinkommen, Herr Bennet?« fragte er.
Bennet nickte.
»Ich bin ganz zufällig hier in die Nähe gekommen und es fiel mir ein, Sie zu besuchen. Guten Abend.« »Gib Sergeant Elk deinen Stuhl«, sagte John Bennet mürrisch zu Ray. »Inspektor«,
verbesserte der Detektiv. Es ist merkwürdig, wie viele Leute sich einbilden, dass ich Sergeant bin. Nein, danke, ich möchte lieber stehen bleiben.
Ihre Beförderung hat wohl eine ganze Menge von Gaunern in Angst versetzt, Elk,
spottete Ray. Ach ja, besonders die Amateure, sagte Elk. Sonst, gestand er bescheiden, hat die Neuigkeit keinerlei Sensation hervorgerufen. Denn London ist gerade jetzt so voll wie noch nie von Geschichtenerzählern, die Millionen unter die Armen ausstreuen wollen, wenn man ihnen nur zuerst 100 Pfund leihen wollte, um ihnen sein Vertrauen zu beweisen. Es gibt auch viele lumpige Preisboxer, die von Erpressungen und Räubereien leben. Und fast ebenso viele schöne junge Damen gibt es, die Spielsalons und Tanzlokale leiten.
Rays Gesicht wurde tiefrot, und wenn Blicke töten könnten, so würden Inspektor Elks Freunde an diesem Abend wohl nur mehr im Flüsterton von ihm gesprochen haben. Aber Elk wendete seine Aufmerksamkeit nun Dick zu.
»Herr Hauptmann, ich hätte gern gewusst, ob ich nächste Woche einen Tag frei bekommen könnte. Ich habe eine kleine Familienunannehmlichkeit.«
Dick, der nicht gewusst hatte, dass sein Freund überhaupt eine Familie hatte, war überrascht.
»Das tut mir leid«, sagte er. Elk seufzte. »Ja, es ist etwas sehr Schweres für mich«, sagte er. »Ich möchte es Ihnen gerne erzählen. Wollen Sie uns für einen Augenblick entschuldigen, Fräulein Bennet?«
Dick erhob sich und folgte dem Detektiv an das Tor. Dann sagte Elk hastig und leise,
»Um 1 Uhr morgens ist in Lord Farmleys Haus eingebrochen worden, und die Frösche sind mit der Kopie des Vertrages auf und davon gegangen.«
Ella beobachtete verstohlen Dicks Gesicht, aber es hatte nicht den Anschein, als habe Elks Geheimnis irgendwelchen Eindruck auf ihn gemacht. Er kam langsam zum Tisch zurück.
»Ich fürchte, ich werde nun gehen müssen«, sagte er. »Elks Angelegenheiten erfordern meine Anwesenheit in der Stadt.«
Ihn traf ein Blick des Bedauerns aus Ellas Augen, der ihn für den Verlust vieler Stunden entschädigte. Sie beschleunigten Abschied und Abfahrt. Im Auto begann Elk zu erzählen.
»Lord Farmley hat das Wochenende in seinem Stadthaus verbracht. Er hat an 2 neuen Klauseln gearbeitet, die auf die privaten Vorstellungen des amerikanischen Gesandten hin eingeschaltet worden waren. Dieser hatte, wie gewöhnlich, eine beobachtende Haltung eingenommen, und es war ihm, gleichfalls wie gewöhnlich, gelungen, sich die für sein Land wünschenswerte Verbesserung einer Klausel zu sichern, die von Schiffstransporten handelte. Lord Farmley hatte das Dokument in den Safe gelegt, der ein Chem-Fabrikat der letzten Erfindung und in die Wand seines Arbeitszimmers eingebaut ist. Er hat die Stahltüren 2-mal versperrt, die Alarmanlage eingeschaltet und ist dann zu Bett gegangen. Erst nach dem Mittagessen hatte er wieder Gelegenheit gehabt, den Safe zu öffnen. Allem Anschein nach waren dessen Türen nicht berührt worden. Der Minister steckte, als er nach dem Essen wieder in dem Vertrag arbeiten wollte, den Schlüssel ins Schloss und entdeckte, während er ihn umdrehte, dass die Schlüsselbärte keinen Widerstand fanden. Er berührte den Handgriff und dieser ließ sich leicht herausziehen. Der Safe war offen und der Vertrag fehlte.
»Wie sind Sie in das Haus gekommen?«
»Durch das Speisekammerfenster. Die Speisekammern der Haushofmeister sind gerade von einem Einbrecherarchitekten erfunden worden«, meinte Elk. »Es war eine saubere Arbeit, die feinste, die ich seit fast 20 Jahren gesehen habe, und nur 2 Männer auf der ganzen Welt gibt es, die dergleichen machen können. Keine Fingerabdrücke, keine in den Safe gesprengten hässlichen Löcher, alles nett und wunderschön gemacht.«
»Ich hoffe, dass Lord Farmley ebenso viel Befriedigung über diese Handfertigkeit empfunden hat wie Sie«, antwortete Dick grimmig. Und Elk schnupfte.
»Er war nicht zum Lachen aufgelegt«, sagte er. »Wenigstens nicht, als ich wegging.«
Seine Lordschaft war auch um nichts heiterer, als Elk zurückkehrte.
»Es ist doch schrecklich, Gordon, schrecklich. Wir erhalten heute Abend eine Kabinettssitzung über den Fall ab. Der Ministerpräsident ist nur deshalb in die Stadt zurückgekommen. Es bedeutet ja den politischen Ruin für mich.«
»Glauben Sie, dass die Frösche dafür verantwortlich gemacht werden können?«, fragte Dick. Lord Farmleys Antwort bestand darin, dass er die Tür des Safes öffnete. Auf der Innenseite war ein weißer Abdruck zu sehen, genau der gleiche Abdruck, den Elk am Türpanel von Herrn Broads Wohnung gefunden hatte. Es war für einen Nicht-Experten fast unmöglich zu entdecken, wie der Safe geöffnet worden war. Elk erklärte die Arbeit. Sie hatten zuerst den Handgriff herausgenommen und waren so imstande gewesen, das Schloss durch einen wirksamen Sprengstoff zu zerstören, den niemand im ganzen Haus gehört hatte.
»Sie haben einen Schalldämpfer benutzt«, meinte Elk. »Ich sage Ihnen, dass nur zwei Männer auf der Welt das gemacht haben können.«
»Und wer sind die?«
»Der junge Harry Lime ist der eine. Er ist seit Jahren tot. Und Saul Morris ist der andere. Und Saul ist auch tot.«
»Da aber die Arbeit offensichtlich nicht von zwei Toten herstammt, so wäre es doch wohl ratsam, an einen Dritten zu denken«,
sagte seine Lordschaft mit verzeihlicher Erregung. Elk schüttelte langsam den Kopf.
»Es muss wohl ein Dritter sein und der Klügste der ganzen Bande«, ließ er seine Gedanken laut werden. »Ich kenne die ganze Kompanie. Bill Corman, George die Ratte, Billy Harp, Ike Velecco, Feeney Moore. Und ich möchte einen Eid leisten, dass es keiner von ihnen war. Das ist Meisterarbeit, Exzellenz. Die Arbeit eines großen Künstlers, wie wir ihr heutzutage nur selten begegnen.«
Lord Farmley, der so geduldig wie möglich dieser Rhapsodie zugehört hatte, schritt aus dem Arbeitszimmer und ließ die beiden Männer allein.
»Herr Hauptmann«, sagte Elk, als er die Tür hinter dem Lord geschlossen hatte, »wissen Sie vielleicht, wo der alte Bennett in der letzten Nacht war?«
Elks Ton war leicht, aber Dick fühlte die Bedeutung der Frage, die dahinter lag, und im Augenblick wusste er, dass Ella ihm viel teurer geworden war, als er je geahnt hatte.
»Er war fast die ganze Nacht hindurch auswärts«, antwortete er. »Fräulein Bennett sagte mir, dass er am Freitag wegging, und er ist heute Morgen bei Tagesgrauen wieder zurückgekehrt. Warum fragen Sie danach?«
Dick räusperte sich erwartungsvoll. Elk entnahm seiner Tasche ein Papier, entfaltete es langsam und setzte seine Brille auf.
»Ich habe von einem meiner Leute Notizen über Bennets Abwesenheit von seinem Haus machen lassen«, sagte er. »Es war ein leichtes, denn die Frau, die jeden Morgen hingeht, um im Haushalt zu helfen, hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Er ist im vergangenen Jahr 15 Mal ausgeblieben, und jedes Mal, so oft er fortblieb, ist irgendwo ein ganz großer Einbruch verübt worden.«
Dick atmete tief. »Und was ist Ihre Meinung darüber?«, fragte er.
»Ich meine«, sagte Elk entschieden, »dass, wenn Bennett für sein Wegbleiben am Samstagabend keine Erklärung findet, ich ihn verhaften lassen werde. Ich habe weder Saul Morris noch den jungen Harry Lime kennengelernt. Sie lebten, bevor ich große Arbeiten zugewiesen bekam. Aber wenn nicht alles trügt, so ist Saul Morris nicht so tot, wie er es von Rechts wegen sein sollte. Ich fahre jetzt zurück, um Bruder Bennett zu besuchen, und vielleicht werden wir ein bisschen Auferstehung spielen.«